Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die Lyrikszene ist mit Lesungen und Festivals durchaus lebendig, obwohl Gedichte oft als schwierig gelten. Deshalb ist es wichtig, dass das Gespräch über Lyrik, dass die Lyrikkritik nicht aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwindet. Doch die Plätze für Besprechungen, zumindest im klassischen Feuilleton, sind rar und werden immer knapper. Steckt die Lyrikkritik in einer Krise?
Eine gute Lyrikkritik unterscheidet sich nicht von einer guten Literaturkritik. Beide haben gemeinsam, dass sie ein Band an den Regeln, die er sich selbst gibt, messen und schauen, ob der Band seine eigene Gesetzmäßigkeit erfüllt.
Eine gute Lyrikkritik macht für mich auf jeden Fall aus, dass sie nicht urteilt. Ich merke selber im Schreiben, dass Urteilen eigentlich das Einfachste ist. Also es ist auch das Einfachste, glaube ich, von allem einen Verriss zu schreiben. Man kann sehr leicht an jedem Text zeigen, was jetzt hier vielleicht nicht gut gemacht ist oder was man vor dem und dem Hintergrund verurteilen würde. Es ist viel schwieriger, ein Lob zu schreiben. Man macht sich auch selber, glaube ich, viel verletzlicher, wenn man anderen zeigt, was man gut findet, wenn man damit ja auch sich selber zeigt.
Lyrikkritik muss erst einmal das leisten, was Literaturkritik zu leisten hat, nämlich das, was Schlegel schon Charakterisierung nennt, und zwar Charakterisierung eines Abwesenden. Kritik ist also Charakterisierung, als sie in wenigen Strichen einen Abwesenden zu charakterisieren versteht, und zwar in der Art und Weise, dass alle anderen Anwesenden in diesem Gespräch sich entscheiden können, ob sie den charakterisierten Text kennenlernen wollen oder vielleicht auch lieber nicht.
Ich habe ganz lange Zeit Kritik und Poesie versucht eng zu führen, aber ich bin mit einem hohen ästhetischen Anspruch gekommen, wo es mir vor allen Dingen darum ging, einen ästhetischen Effekt oder einen ästhetischen Wert zu erzeugen. Und mein Schreiben hat sich dahingehend verändert, dass ich Lyrik immer mehr als Erkenntnismittel verstanden habe und immer mehr als ein Nachdenken mit ästhetischen Mitteln. Poesie wurde mir zu einer Art Metakritik und Kritik wurde immer poetischer bei mir.
Störfaktor: Die Zukunft der Lyrikkritik von Nadja Küchenmeister.
Der Dichter Tristan Marquardt konstatierte im Jahr 2016, die Lyrikkritik befinde sich in einem beklagenswerten Zustand. Weder könne sie abbilden, was sich in der Lyriklandschaft tue, noch bewege sie sich inhaltlich auf ihrem Niveau. Zudem würden immer häufiger Lyrikerinnen und Lyriker gegenseitig ihre Bücher rezensieren, während es eine professionalisierte Lyrikkritik jenseits der Szene kaum mehr gäbe. Wie steht es heute um die Lyrikkritik? Darüber sprechen Lea Schneider, Beate Tröger, Christian Metz und Henrik Jackson. Manch einer würde gern auf sie verzichten. Schlagt ihn tot, den Hund, es ist ein Rezensent, hieß es schon bei Johann Wolfgang von Goethe. Der Literaturkritik und insbesondere der Lyrikkritik hat man viele Untergänge prophezeit, aber sie existiert noch immer. Seit Jahren sind sich DichterInnen und RezensentInnen jedoch einig. Die Plätze, die man der Lyrik in den Feuilletons einräumt, werden knapper. Eine freie Existenz als Kritiker oder Kritikerin wagen nur wenige.
Bei mir kommt eigentlich zuverlässig bei jeder Kritik, die ich schreibe, der Punkt, an dem ich mich frage, warum ich das mache.
Die Dichterin, Übersetzerin und Literaturkritikerin Lea Schneider.
Weil es so wahnsinnig schlecht bezahlt ist und weil es gleichzeitig nichts bringt, das zu machen und es schlecht zu machen. Es bringt eben auch nichts, für wenig Geld schlecht zu arbeiten, weil es einen dann eigentlich fast noch mehr frustriert. Das heißt, man hat einen großen Arbeitsaufwand. Mir persönlich geht es zumindest auch so, dass ich einem Text immer gerecht werden möchte. Man hat eine sehr machtvolle Position, dass man schon in der Lage ist, vielleicht nicht unbedingt eine Karriere zu machen oder zu brechen. Ich glaube, auch das ist im Zweifelsfall möglich. Aber je nachdem, über wen man schreibt, sehr stark Verkaufszahlen, Aufmerksamkeit, Chance auf Auszeichnungen und so weiter mitzubestimmen.
Beate Tröger lebt, anders als Lea Schneider, ausschließlich von ihrer Arbeit als freie Literaturkritikerin.
Wenn man fürs Radio arbeitet, arbeitet man eher dramaturgisch im Sinne von, man hat ein Stück Sprechertext, man baut ein Zitat ein, es muss schneller gehen, es ist fürs Ohr geschrieben. Wenn du für Print schreibst, kannst du Gedanken anders ausfalten. Du kannst ein Thema setzen, du kannst über dieses Thema variieren, du kannst das Thema wieder aufgreifen. Und ich merke, dass ich, weil ich eben schon sehr lange als Literaturkritikerin arbeite, tatsächlich auch von Print herkomme. Also ich komme vom Schreiben her und man verlässt seine Heimat vielleicht, aber man kann sie auch in dem, wie man sie verlässt, nicht ganz verleugnen.
Bevor man Kritiker ist, in meinem Fall, ist man vor allem erst einmal Leser. Und ich bin erst einmal nichts anderes als ein leidenschaftlicher, man könnte vielleicht sagen ein emphatischer, knostiger Mitdenker und Mitleser von Literatur und auch und besonders von Lyrik.
Christian Metz bespricht Bücher ebenfalls für Zeitungen sowie für Funk und Fernsehen. Überdies ist er Professor für neuere deutsche Literatur an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen.
Was mich interessiert, das sind zum einen poetische Innovationen auf den unterschiedlichsten Feldern. Das ist höchste literarische oder Sie könnten auch sagen poetische Qualität. Und was als drittes hinzukommt, ist eine Lust auf das Kennenlernen, was innerhalb der literarischen Öffentlichkeit oder sogar einer weiteren Öffentlichkeit bestehen könnte.
Christian Metz besprach 2023 im Deutschlandfunk den Gedichtband Chora von Michael Lenz.
Lenz arbeitet mit der Sprache als Objekt, mit den Buchstaben als Gegenständen, deren Abfolge er mit dem Faden der Bedeutung oder des gezielt herausgeforderten Unsinns immer wieder neu vernäht. Lenz wendet die Buchstaben und Wörter, als wäre die Verbindung zwischen Vers und Revers als ein Akt des Umwendens zu verstehen. Durch dieses unablässige Verbinden, oder ist es ein Versbinden und neu wenden, faltet er Sprach- und Bedeutungsschichten auf, bis sie die Höhe für einen Sprung erreicht haben. Und Lenz' Verse springen hinein in den Abgrund zwischen Leben und Tod, hinein in die Katastrophe, jenen Umschlagspunkt von Glück zum Unglück, die jeder Strophenform vermeintlich ach so harmloser Gedichte eingeschrieben ist.
Kritik fällt ein bisschen zwischen alle Stühle.
Der Dichter und Übersetzer Henrik Jackson, Betreiber der Online-Plattform lyrikkritik.de.
Zeitungen verstehen Kritik als eine Art Dienstleistung für Lesende. Dann gibt es eine wissenschaftliche Kritik, die findet in der Wissenschaft statt. Aber diese Literaturkritik, die über die Rezension, über die Dienstleistung hinausgeht, die wirklich reflektiert, die aber nach Wertungen fragt, die hat nirgendwo ihren Platz, weil für die Wissenschaft ist Wertung obsolet und für die Zeitung geht das zu tief in die Materie. Deshalb hat Kritik so einen ganz speziellen Platz zwischen den Stühlen und deshalb gibt es kaum Theorie zur Kritik.
Als der Lyrikkritiker Michael Braun im Dezember 2022 unerwartet starb, löste das in der literarischen Welt große Bestürzung aus. Die Lyrikszene verlor mit ihm einen bedeutenden Kenner und Kritiker ihrer Werke. Als Autor zahlreicher Artikel und Essays zur Lyrik und zur Lyrikkritik formulierte er in seinem Aufsatz »Denker ohne festen Wohnsitz in der sekundären Welt« vier, wie er sie selbst nannte, lapidare Merksätze über freie Literaturkritiker.
Erstens, wer sich als freier Kritiker an die Literatur bindet, der gehorcht einem strukturellen Produktionszwang, über den meist vornehm geschwiegen wird, der gleichwohl aber die Alltagspraxis des Kritikers diktiert.
Als ich angefangen habe, Literaturkritiken zu schreiben, saß ich ausschließlich am Schreibtisch. Ich habe mich 15 Jahre dem Betrieb so gut wie komplett ferngehalten. Ich war auf keiner Party, ich bin nirgendwo hingegangen. Und wenn ich gesagt habe, ich heiße Beate Tröger, dann haben alle gesagt, ja, und wer sind Sie und was machen Sie? Also ich war manchmal regelrecht beleidigt, dass mein Name nicht aufgetaucht ist. Und ich wünsche mich manchmal zurück in diese Zeit. Das war eben eine Zeit, wo ich auch nicht ausschließlich von dem KritikerInnen-Dasein meine Existenz bestritten habe.
Zweitens,
die Freiheit des freien Literaturkritikers besteht vor allem darin, dass er keine Zeit mehr hat, nach den Kriterien seiner Arbeit zu fragen. Stattdessen konzentriert er sich auf die Zeichenzahl seiner Drucksachen und auf die Beschleunigung seiner Textproduktion, da schon wieder die nächste Deadline droht.
Mich hat nie interessiert, Literaturkritik in so einem vielleicht klassischen Sinne von ich beurteile jetzt, ob dieser Text gut oder schlecht ist, sondern dass es eine Möglichkeit ist, so mit einem relativ engen Zeitfenster, mit so einer klaren Deadline, einer klaren Zeichenbegrenzung über einen Text nachdenken zu können, vielleicht die Kontexte aufzumachen, anderen Leserinnen Leseansätze zu geben und dabei aber auch über den Text hinaus nochmal selber Text produzieren zu können.
Drittens.
Der freie Literaturkritiker ist ein arbeitsrechtlich schwer definierbares Subjekt. Als intellektuell flexibler Tagelöhner garantiert er seinen diversen Arbeitgebern die jederzeitige Verfügbarkeit seiner Arbeitskraft, ohne dafür im Gegenzug Rechtssicherheit zu erhalten. Im Gegenteil, er ist zwar entlastet von den pragmatischen Organisationspflichten seiner Brötchengeber, der Redakteure, aber er steht jederzeit, wie übrigens auch sein Text, zur Disposition.
Ich glaube, dass inzwischen ich mir über die Kritik relativ klar bin. Also das habe ich auch versucht in mehreren Artikeln, die allerdings relativ unverständlich sind, zu erläutern, was ich denke, was Kritik machen sollte. Das liegt tatsächlich nah an der Poesie selbst. Inzwischen bin ich mir aber überhaupt nicht mehr sicher, was Gedichte sind und was die machen. Und es ist auch erstaunlich, dass ich als Herausgeber einer Lyrikkritikseite eigentlich, ich würde mal sagen, mit 30-40% der Lyrik gar nichts anfangen kann. Kann ich so ganz ehrlich sagen.
Viertens.
Der freie Literaturkritiker hat einen Traum. Er darf schreiben über das Objekt seiner Leidenschaft, den famosen Roman, das unvergessliche Gedicht. Aber nein, das geliebte Objekt ist vergeben. Die Konkurrenz war wieder einmal schneller.
Ich habe jahrelang immer darauf gewartet, dass Kolleginnen oder Kollegen sich bestimmt zu diesem oder jenem Band zu Wort melden, bis ich gemerkt habe, oh, es meldet sich dazu niemand zu Wort und ich dann irgendwann gemerkt habe, na, vielleicht sollte ich nicht warten, sondern schreiben. Es hilft gar nichts, immer auf die anderen zu warten, bis die endlich dies oder jenes würdigen oder sehen oder empfehlen oder vielleicht auch sagen, nein, in der Art und Weise, hu, das finde ich schwierig, sondern es ist manchmal gut, es einfach selbst zu tun.
Auch Henrik Jackson merkte irgendwann, manches muss man einfach selbst tun.
Die Seite lyrikkritik.de entstand 2004. Ganz einfach, weil ich hatte einen sehr polemischen Artikel über Franz Josef Janin und den wollte niemand drucken. Zum Teil mit der Aussage, ich finde ihn sehr gut, aber ich will keinen Ärger mehr. Und ich hatte damals eh schon die Einstellung, immer alles selber machen, wenn es niemand machen will. Und dann fand ich zufällig raus, dass der Name lyrikkritik.de noch frei ist. Das fand ich sehr witzig und habe dann mit viel Eigeninitiative angefangen, erstmal Eigenartikel da drauf zu stellen, aber auch Rezensionen zu sammeln. Das ging damals noch gut, weil diese ganze rechte Frage noch sehr offen war. Und die ganzen Zeitungen waren bereit, mir ihre Artikel zur Verfügung zu stellen. Das war eigentlich eine ziemlich paradiesische Voraussetzung damals, sodass ich als Einziger den Stand der Rezensionen abbilden konnte. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Neben lyrikkritik.de gibt es weitere Online-Plattformen, die sich seit Jahren um die Sichtbarkeit von Lyrik und Lyrikkritiken verdient machen. Unter anderem die Lyrik-Zeitung, außerdem die Seite Signaturen, den Poetenladen, die Seite Planet Lyrik und auch die inzwischen nicht mehr zugängliche Online-Plattform Fix Poetry von Julietta Fix. Wie beurteilt Christian Metz, Autor des Buches Poetisch Denken, die Lyrik der Gegenwart, das rege Rezensionstreiben in den sozialen Medien, auf Online-Plattformen und Blogs, das eine immer größere Bedeutung erhält für die Sichtbarmachung von Gedichtbänden?
Wenn Sie diese, ich glaube, es ist kein schlechter Wert, 250 deutschsprachigen Neuerscheinungen pro Jahr im lyrischen Markt haben, dann haben Sie vielleicht 10, 15 Stellen in den großen Feuilletons. Das heißt, Sie haben natürlich einen sehr relativ schmalen Raum der Besprechung. Und diese Seiten mit dieser großen Aufmerksamkeit und Feinsensorik, die haben es tatsächlich geschafft, in den Hochphasen knapp 100 Bände zu besprechen pro Jahr. Was für eine enorme Ausweitung des lyrikkritischen Feldes und was für eine enorme Leistung wiederum von einzelnen Personen wie eben Julietta Fix.
Ich habe dann eigentlich viel mehr online gelesen. Also sowohl bei Menschen, die irgendwie Buchblogs betreiben, als auch Instagram-Kanäle betreiben, und war oft sehr fasziniert und beglückt von der Qualität der Beiträge, von der Tiefe, von dem nerdigen Wissen, das zum Teil auch da ist, zu Themen, mit denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Und habe das wirklich die letzten Jahre viel lieber gelesen als das Feuilleton und fand es dann eigentlich immer fast ein bisschen schräg, wenn ich dann doch nochmal angefragt wurde, was zu machen für sozusagen die offizielle Kritik.
Zugleich sehe ich natürlich die Schwierigkeiten des Ökonomischen, nämlich, dass das eine neue Form von prekärem Schreiben noch einmal eingeführt und etabliert hat. Ich sehe das mit großer Sorge. Zugleich schätze ich die Findigkeit, die Feinfühligkeit, weil das die Leute sind mit dem feinsten Sensorium für das, was eigentlich in dieser lyrischen Öffentlichkeit passiert.
Die Online-Plattform lyrikkritik.de erreicht im Monat an die 10.000 Klicks.
Bei mir können auch Leute publizieren, wenn sie total verrückte Gedanken haben oder total abschweifen und experimentell sind. Immer unter der Voraussetzung, dass es gut ist. Ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, die das lektorieren. Und ich versuche wirklich jetzt nicht nur eine Freifläche zu geben für alle möglichen Sachen, sondern für qualitativ gute Sachen, die aber anderswo aufgrund der Textlänge oder aufgrund des Schwierigkeitsgrades nicht genommen werden.
Der Dichterin Elke Erb wurde im Jahr 2020 der Georg-Büchner-Preis verliehen. Ein Auszug aus der Laudatio von Henrik Jackson.
Immer wieder bei der Lektüre der Gedichte Elke Erbs stellt sich mir diese Frage: Wie soll ich mir das vorstellen? Verstellen mir manche Wendungen nicht den Weg zum Verstehen, zum gängigen Verständnis der Wörter? Inwiefern unterscheiden sich dabei Verstehen und sich vorstellen? Finden wir, wenn wir uns Elke Erbs Dichtung unbefangen nähern, nicht zunächst ein Dickicht vor, das nicht so sehr zum Verstehen, als vielmehr zum beständigen Stehenbleiben und Innehalten anhält? Stellen sich Ihre Gedichte dabei nicht ebenfalls innehaltend immer wieder die Frage, was habe ich mir da eigentlich gerade vorgestellt?
Und zu wem spricht man, wenn man über Gedichte, über diese für manche Leserinnen und Leser eben doch eher schwer zugänglichen Gebilde schreibt?
Also ich versuche mir schon immer vorzustellen, dass jemand mir gegenüber sitzt beim Schreiben, dem ich auch was näher bringe, was ihm oder ihr relativ fern ist. Ich denke, offen gestanden, auch manchmal an meine Mutter, eine kluge, aber nicht akademisch gebildete Frau. Und meine Mutter liest die Sachen und sie reagiert darauf und sagt, ach, da habe ich es gut verstanden, das konnte ich gut nachvollziehen. Oder sie sagt auch mal, also was du da wolltest, das ist mir nicht ganz klar geworden.
Beate Tröger besprach 2022 im Deutschlandfunk den Gedichtband Äquidistanz von Durst Grünbein.
Im Gedicht finden sich viele Motive, die in Äquidistanz eine Rolle spielen. Die Versehrtheit des Körpers, die Vertreibung aus dem Paradies der Kindheit, das komplexe Verhältnis von Natur und Kultur, die Mutter, wie hier im Muttermal im Genick am Ende der Wirbelsäule. Die Verse vom Brüllen der Höhlenbewohner, das in den Tunneln der Städte widerhallte, deuten auf die Rasanz, mit der Grünbeins Gedichte Zeitalter durchmessen. Doch das Gedicht lässt sich auch lesen mit Blick auf Grünbeins von Beginn an prominente Erörterung historischer, gesellschaftlicher und ästhetischer Fragen.
Wenn ich eine Lyrikkritik schreibe, versuche ich, möglichst wenig zur Bubble zu sprechen. Ich habe das Gefühl, die Bubble hätte das sehr gerne, eben weil sie sich auch mehr Aufmerksamkeit irgendwie immer erwünscht. Und ich verstehe das auch. Ich hätte auch gerne mehr Aufmerksamkeit für meine eigenen Gedichte. Aber das ist eigentlich nicht das, was mich in dem Moment interessiert. Also mein Interesse bei einer Lyrikkritik wäre immer, sie an Menschen zu richten, die vielleicht von sich aus keinen Zugang zum Gedicht finden würden.
Mir geht es vor allen Dingen um die Seite, um einen gewissen Stand wiederzuspiegeln, um eine gewisse Diskussion zu führen und auch um gewisse Texte zu ermöglichen, gewisse Erkenntnisse zu ermöglichen. Und ob die Leute mitgehen oder nicht, das ist deren Problem. Also dafür bin ich nicht zuständig. Da sehe ich mich eher wie ein Physiker oder so. Der fragt sich ja auch nicht, ob seine Erkenntnisse jetzt jedem zugänglich sind.
Die Kritikerin Marie-Louise Knott schreibt die Lyrikkolumne Taktigall für das Online-Kulturmagazin Perlentaucher. Deutschlandfunk Kultur sendet regelmäßig die Reihe Lyrik lesen, Gedichte im Gespräch. Henrik Jackson entwickelte gemeinsam mit dem Haus für Poesie in Berlin eine Akademie für Lyrikkritik. Workshops wurden angeboten, Lesungen fanden statt. Es kam zu einem lebendigen Austausch, dessen Ergebnisse Jackson auf seiner Internetseite dokumentiert. Dennoch steht die Anzahl der Lyrikrezensionen in keinem Verhältnis zu der Vielzahl an Gedichtbänden, die jährlich in größeren, vor allem aber kleineren Verlagen erscheinen.
Es ist schwierig, von einer Krise der Lyrikkritik en gros zu sprechen. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ich es wesentlich problematischer finde als früher, zum Beispiel eben, was die Reichweiten von gedruckten Rezensionen angeht. Das finde ich wirklich schwierig. Ist aber kein lyrikkritisches Problem, sondern ist ein Problem der Zeitungen als solches.
Beate Tröger schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Freitag. Außerdem bespricht sie regelmäßig Lyrik und Prosa für die Sendung Büchermarkt im Deutschlandfunk.
Es gibt natürlich im Großen eine Verschiebung vom Analogen hin zum Digitalen, vom Wort hin zum Bild. Aber ich weigere mich, es auf die Lyrik so zuzuspitzen, weil ich glaube, dass Menschen immer gereimte, gebundene, rhythmisierte Sprache mögen und brauchen werden. Und ich habe auch ein Problem mit dem Quantifizierungsargument. Also was habe ich von einem Gedichtband, den 1000 Leute irgendwie oberflächlich lesen? Habe ich nicht mehr davon, wenn 100 Leute einen Band so intensiv und begeistert und genau lesen, dass sie nachher drüber sprechen? Es fängt immer im Kleinen an. Es sind immer einzelne Leute, die etwas begeisternd weitertragen. Also Krise ist immer so kassandrenhaft. Das gefällt mir nicht.
Wer über die Krise der Lyrikkritik spreche, meint Christian Metz, müsse feststellen, dass es einen dauerhaften Ruf nach dieser Krise gebe. Er wüsste nicht zu sagen, wann die Lyrikkritik jemals nicht in der Krise gewesen sei.
Man kann erst einmal sagen, dass die Lyrikkritik etwas geschafft hat in den vergangenen 20 Jahren, was keine andere Kritik in den literarischen Kritiken in dieser Form geschafft hat, nämlich ein Spagat oder ein Doppelleben zwischen digital und analog. Im digitalen und analogen Raum hat es zwischen 2003, 2018 so viele Lyrikkritiken gegeben, wie das vorher nicht vorstellbar war. Und jetzt kann man natürlich auf der zweiten Ebene fragen, oh, und in den 5 großen führenden Zeitungen, welche Rolle spielt dort die deutschsprachige Lyrik? Und auch dort sagen die Zahlen erst einmal bis 2018 zumindest, spätere Zahlen gibt es noch nicht, dass es eine Konstanz gibt. Also keinen Rückgang, sondern konstante Zahlen.
Sommer 2023. Das Poesiefestival Berlin, veranstaltet vom Haus für Poesie, wartet wie jedes Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen auf. Eine Woche lang treffen deutschsprachige und internationale Schriftstellerinnen und Schriftsteller auf ein lyrikbegeistertes Publikum, das jeden Tag Lesungen und Poesiegesprächen beiwohnen kann. Welchen Wert messen denn die Besucherinnen und Besucher des Festivals der Lyrikkritik bei?
Ich glaube, im großen Feuilleton wird es Lyrikkritik nicht mehr geben. Zumindest nicht in der Art, dass darüber ausführlich geschrieben wird, wie ein Buch funktioniert und was das Wichtige oder Interessante oder Wertvolle an dem Buch ist, an den Texten.
Ich glaube nicht, dass die Lyrikkritik insgesamt aussterben wird, vielleicht im Feuilleton und Printmedien. Also ich glaube schon fest daran, dass es ein Bedürfnis nach Lyrikkritik gibt und dass Menschen, die Lyrik konsumieren, auch externe Einschätzungen haben wollen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es noch mehr in Bubbles passiert, dass es in spezifischeren Zeitschriften, Blogs, Instagram-Posts etc. passiert.
Weil ich als Buchhändler arbeite, kann ich was sagen, dass das, glaube ich, schon eine Rolle spielt, wenn Gedichtbände besprochen werden in größeren Tageszeitungen oder Wochenendausgaben. Ich selber gucke mir halt Verlagsvorschauen durch und lese auch nur, ich habe eine Zeitung, die ich lese, in Jungle World, da ist hin und wieder auch mal ein Lyrikband besprochen, aber jetzt generell nicht so viel. Ich schaue eher tatsächlich in den Verlagsprogrammen und komme darüber dann drauf.
Erstens wäre meine Frage, ob es überhaupt noch ein Feuilleton geben wird. Und die andere Frage, ob man denn überhaupt über eine Kritik auf Lyrik aufmerksam machen muss. Oder ob man nicht einfach Lyrik abdruckt in Zeitungen. Oder irgendwie andere Formen findet, Lyrik zu präsentieren. Und gar nicht jemanden braucht, der da irgendwie was erklärt oder kritisiert.
Ich finde total schade, dass es sehr wenig Lyrikkritik nur noch im Feuilleton gibt. Und wundere mich immer, dass wenn mehr oder weniger aufregende sogenannte Debatten auftreten, dass dann plötzlich das Feuilleton reagiert.
Einige Akteurinnen und Akteure auf dem Feld der Lyrikkritik sind, wie Lea Schneider und Henrik Jackson, mehrgleisig unterwegs. Denn sie sind nicht nur KritikerInnen, sondern auch ÜbersetzerInnen und DichterInnen. Von Lea Schneider, die als Kritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung schreibt, erschien zuletzt Made in China im Verlagshaus Berlin, von Henrik Jackson Panikraum, drei Erkundungen im Verlag Cookbooks.
Ich finde zugleich Dichterin und Kritikerin zu sein, ist wahnsinnig schwer. Es führt auch dazu, dass ich effektiv gar nicht so viele Literaturkritiken schreiben kann. Oder dann, wenn ich welche schreibe, ganz oft über Romane schreibe, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung von Prosa. Und der Grund dafür ist ein ganz simpler. Ich kann nicht über Menschen schreiben, die ich persönlich kenne.
Eine von Henrik Jackson scharf kritisierte Lyrikerin sprach ihn darauf direkt an.
Die Kritik, die finde ich heute immer noch plausibel. Aber dann hat sie mir beschrieben, was das für einen Eindruck auf sie gemacht hat damals. Und das tat mir dann sehr leid. Es kommt dann zum Teil bei den Autorinnen natürlich ganz anders an, als ob da zum Beispiel Stimmung gemacht wird oder als ob gleich alle so denken. Wenn eine Stimme sich erhebt, dann hat man als Autor gleich die Vorstellung, dass da alle gegen einen sind. So ist das nicht gedacht und so ist es auch nicht. Ich versuche mehr was zu erkunden und nicht jemanden jetzt schlecht zu machen.
Ich finde es für meine Arbeit als Kritikerin wesentlich, dass ich Lyrikerin bin. Aus einem Grund, den, glaube ich, andere eher problematisch finden würden, dass ich nämlich weiß, wie es ist, kritisiert zu werden als Autorin. Also, dass ich weiß, was es bedeutet, an einem Lyrikband zu arbeiten und sich diesem Risiko auszusetzen, beschämt und vorgeführt zu werden und es dennoch zu machen.
Ist das Schreiben von Verrissen für Lea Schneider ausgeschlossen?
Ich habe das ein einziges Mal gemacht, weil man mich gezwungen hat, über diesen Gedichtband zu schreiben. Das war aber auch ganz klar sozusagen ein Fall von nach oben treten. Also ich würde zum Beispiel niemals ein Debüt verreißen, wenn so eine Art von Kritik dann nur an der Stelle, wo ich das Gefühl habe, hier wird jemand zu Unrecht gehypt oder hier ist jemand zu Unrecht sehr nach oben gehoben worden, wo ich gar nicht so richtig sehe, warum.
Der Lyrikkritiker Michael Braun kommentierte 5 Jahre lang, von 2006 bis 2011, das Gedicht des Tages, das 3-mal am Tag ins Programm des Deutschlandfunks eingestreut wurde. Dieses Gedicht bezeichnete er später als poetischen Störfaktor im Programm. Doch solche poetischen Störfaktoren werden nur selten in Zeitungen abgedruckt und besprochen. Eine Ausnahme bietet die Frankfurter Anthologie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Einst von Marcel Reich-Ranitzky ins Leben gerufen, schreiben dort seit bald 50 Jahren Autorinnen und Autoren über ein Gedicht ihrer Wahl.
Ich glaube, was sehr klar ist, ist zum einen, dass die Zeitungsfeuilletons durch eine ökonomisch extrem anspruchsvolle Zeit gegangen sind. Und dass es aber langsam so aussieht, als gäbe es Formen, in denen sich das auch finanziell wieder konsolidieren würde. Und in diesem Fall ist es eine tatsächlich redaktionelle Entscheidung, ob man an so etwas wie Kritik in der Rezensionsform weiterhin festhält oder nicht. Wenn man jetzt es wieder schaffen sollte, jetzt wirklich mit dem Blick auf die Lyrikkritik, dass es im Digitalen eine andere Form von Tiefenbohrung geben kann, eine andere Form von Feinfühligkeit, dann bin ich eigentlich sehr guter Dinge.
Ich glaube, es muss dann wirklich darum gehen, wenn man mehr Lyrikkritik haben möchte, dass man sich auch fragen muss, was ist denn eine spannende Kritik? Und wie kann man denn Leute einladen zu Lyrik, die dazu keinen Bezug haben oder ein kleines Trauma aus dem Deutschunterricht? Und wie kann man aus einer Lyrikkritik auch eine für sich interessante Textform machen, die sich eben nicht nur an andere Lyrikerinnen richtet, sondern genau das tut, eben eine Einladung auszusprechen und dabei aber auch nicht pädagogisch wird?
Also Monika Rink sagt, dass es eigentlich eine ziemliche Hybris ist zu denken, dass man mit seiner Zeit eine Gattung, die mehrere Jahrtausende existiert hat, dass man die jetzt zu einem Ende bringen könnte. Und dasselbe gilt, glaube ich, für die Kritik. Kritik gab es ja auch schon immer. Natürlich nicht immer als Zeitungskritik. Also der Diskurs über die Lyrik hat schon immer stattgefunden. Warum sollte der aufhören?
Poetischer Störfaktor. Die Zukunft der Lyrikkritik von Nadja Küchenmeister. Es sprachen Katja Hensel und Martin Brettschneider. Ton Alexander Brennecke, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Dorothea Westphal, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.